Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, nachdem wir in unserer letzten Folge mal unterwegs gewesen sind und in Hörgenshausen vor Ort vorbeigeschaut haben bei dem kleinen Exhibition-Turnier, haben wir uns heute wieder in quasi, ja, gewohnter Atmosphäre zusammengefunden. Wir haben aber einen Gast dabei, denn wir wollen heute mal ein bisschen intensiver über die momentane Lage des Damentennis sprechen. Und da hat zu uns gefunden Katinka von Deichmann. Hallo Katinka.
Hallo zusammen.
Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns ein bisschen in den Austausch zu kommen. Wer natürlich auch wieder dabei ist, in der letzten Folge wurde er vermisst, ist Tobi. Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Katinka. Hallo zusammen. Ja, und ich bin, nee, wir sind ein Jahr älter geworden. Vorgestern haben wir unseren ersten Geburtstag gefeiert, Daniel. Vor einem Jahr haben wir begonnen mit dem Podcast. Ein paar Leute haben uns ganz nett gratuliert. Ein paar haben auch auf Instagram TV zugeschaut, als wir ein bisschen gefeiert haben. Der Kater ist weg und jetzt geht's wieder rüber zum Tagesgeschäft, oder?
Ja, so sieht's aus. Und genau, jetzt weiß Katinka nämlich auch, was hier blüht, denn sie ist unser Geburtstagsgast heute, wenn man so
Ja,
möchte.
sehr schön.
Tobi, aber bevor wir ins Gespräch kommen, fangen wir natürlich wie immer mit dem Gäste-Tiebreak an.
Genau, Katinka. Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer 7 Halbsätze, spielen also 7 Punkte mit dir, die du beendest, sodass wir einen kleinen Einblick in dein Leben kriegen, einen kleinen Eindruck von deiner Person. Ich werfe dir also einen Halbsatz zu und du beendest ihn so, wie du ganz magst. Erstens, als ich geboren wurde.
War ich ein super liebes Baby?
Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe das natürlich nicht ganz ohne Eigennutz gestellt, diese Frage. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass wir beide genau am gleichen Tag geboren worden sind. Also nicht vom Jahrgang
Ah.
her, aber insofern
Siehst
herzlichen Glückwunsch nochmal. Nachträglich ist ja noch nicht so lange her.
Dir
Dir
auch.
alles Gute. Und ich glaube, Daniel und ich und die Tenniswelt, wir wünschen dir für dein kommendes Lebensjahr Verletzungsfreiheit, bald wieder freies Spiel auf allen Plätzen, ja, und natürlich die
Ja,
Erfolge, die du dir selber
vielen
sehnlichst
Dank.
wünschst, auf die wir sicherlich später dann auch zu sprechen kommen.
Ja.
Zweitens, seitdem ich Tennis spiele.
Komme ich nicht mehr von diesem gelben Filzball weg, weil ich es so gern habe.
Drittens, der Tennisheld oder die Tennisheldin meiner Jugend war.
Ganz einfach schon immer Roger Federer und Steffi Graf.
Das ist, denke ich, eine ganz vernünftige Wahl.
Ja,
Sehr
denke
schön. Sehr schön.
auch.
Steffi Graf ist ja insofern interessant. Du bist ja eine junge Frau, wenn ich das so sagen darf. Du hast sie aktiv gar nicht mehr richtig spielen sehen, denn da warst du ja noch zu jung.
Genau, ja.
Wie kommt das dann an der Stelle, dass man hingehen und sagen, das ist mein Vorbild als junge Spielerin?
Da sie einhändige Rückhand gespielt hat, oder immer noch spielt, gehe ich davon aus, und ich auch einhändige Rückhand spiele, ja, kommt das eine zum anderen natürlich dazu, und war das für mich immer ganz klar, das ist mein Vorbild, so will ich auch mal spielen.
Das ist einleuchtend, zumal du vom Jahrgang her einfach in der Generation dann groß geworden bist, wo einfach die krasse, krasse Mehrheit der Spielerinnen beidhändig spielt. Das
Genau, also
stimmt.
es ist schon, gibt es sehr selten, dass eine Frau einhändig spielt. Ja, deswegen denke ich mir, dass das sicher ein gutes Vorbild ist. Auch Roger Federer, glaube ich, ganz gut dabei.
Das ist bezüglich Vorbilder absolut die richtige Wahl und insofern sage ich mal, viertens, wenn ich mir für ein Turnier der Welt eine Wildcard aussuchen könnte.
Dann ist das Hauptfeld Wimbledon. Das ist absolut mein Traum, da zu spielen. Und ja, ich glaube schon das schönste Turnier, was es gibt, so persönlich für mich jetzt.
Ich glaube, ist es das nicht fast für jeden Tennisspieler? Würde das jeder sagen? Oder wenn du so quer
Ja,
einmal
ich
schaust?
denke, es werden viele sagen, ja, weil es einfach so traditionell speziell ist, glaube ich schon. Aber ja, wahrscheinlich würde ein Amerikaner jetzt sagen, er würde gerne eine Hauptfeld Wildcard für die US Open haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, die Mehrheit ist, glaube ich, schon, Wimbledon orientiert.
Ich denke auch, wenn man Leute, wie heißt es so schön in der Marktforschung, ungestützt fragen würde, Tennis, sagen sie was Zweites dazu, wenn die meisten Wimbledon sagen wollen.
Denke auch.
Fünftens, mein schönstes Tenniserlebnis.
Ja, das war auch ganz klar. Als ich die Qualifikation überstanden habe fürs Hauptfeld für die US Open 2018, das war sicher das allerschönste Moment meiner bisherigen Karriere. Und der emotionalste, und ja, also den vergesse ich sicher nie.
Ein schöner Teaser für Daniel. Ich weiß, dass er das auf dem Zettel hat für nachher.
Oh.
Sechstens, wenn ich gerade mal nicht Tennis spiele.
Dann beschäftige ich mich sehr viel mit meinem Hund. Der ist jetzt schon 13 Jahre alt, also schon relativ alt, aber immer noch ein großer Teil unserer Familie. Und mit dem beschäftige ich mich viel. Und ich male sehr gerne und bin auch einfach sehr gerne draußen in der Natur. Vor allem bei uns in Liechtenstein ist natürlich wunderschön mit den Bergen und da bin ich extrem gerne.
Geht das mit Hund auf Reisen? Nimmst du ihn mit oder beschäftigst du dich dann, wenn du zu Hause bist, mit ihm?
Genau, wenn ich dann zu Hause bin. Nee, den nehme ich nicht mit. Das wäre zu anstrengend.
Bist du nicht wie Barbara Rittner, bei der ich neulich gehört habe, dass die ihren Hund gern, wenn es denn irgendwie geht, überall hin mitnimmt?
Nee, unsere ist ein bisschen größer, also auch riesig, aber ein bisschen größer. Und ich gehorche jetzt mit 13 jetzt auch nicht mehr so, ist ein bisschen stur. Deswegen ist es besser, wenn er daheim bleibt. Dann freue ich mich umso mehr, wenn ich dann nach Hause komme.
Sehr schön. Und siebtens, das Leben als Tennisprofi außerhalb der Top 150 ist?
Anspruchsvoll. Sicher auch schon sehr, sehr schön, ein sehr schönes Leben, würde ich sagen, weil mit den ganzen Reisen und so. Aber natürlich, nicht zu unterschätzen, ist halt finanziell vor allem sicher etwas komplizierter, wenn du weiter vorne stehst, was sehr logisch ist. Und aber auch irgendwie ganz cool, weil du immer dieses Ziel hast vor Augen, gut, jetzt will ich unbedingt Top 100 kommen und so. Also ja, ich glaube, es hat seine Vor- und Nachteile, aber es ist sicher gut, weil dann weiß man noch, man hat noch einen langen Weg vor sich und das Ziel ist noch nicht erreicht und danach kann man dann immer streben und das ist, glaube ich, schon eigentlich ganz cool danach.
Sehr schön, Katinka, ganz, ganz lieben Dank. Das lässt hoffen und durchblicken, dass da noch vieles kommt. Und insofern denke ich, die ideale Überleitung zu Daniel. Wir haben gehört, schon ein bisschen Stichworte Liechtenstein, Stichworte 150, US Open. Daniel, magst du mal übernehmen und uns, Katinka, noch ein bisschen umreißen von den Rahmendaten?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Katinka, wenn ich was Falsches sage, interveniere bitte sofort.
Das mache ich.
Also, dein aktueller Stand ist in der Weltrangliste 277 jetzt gewesen beim Break. Du hattest einen Career-High im Oktober 2018, also auch kurz nachdem du das Hauptfeld bei den US Open erreicht hast, von 153. Und hast insgesamt noch 14 ITF-Titel gewonnen, plus 4 auch noch im Doppel, also wenn man es genau nimmt, sind es sogar 18. Und was auch eben schon durchklang, dein bevorzugter Belag ist Rasen, da haben wir auch diesen Wimbledon-Bezug wieder. Und ja, dann noch etwas, da werden wir sicherlich nochmal später drüber sprechen, nämlich du hast mal eine Goldmedaille im Doppel gewonnen. Jetzt werden viele wahrscheinlich denken, okay, da kann ich mich bei Olympia gar nicht dran erinnern. Aber nein, das war bei den Spielen der kleinen Staaten. Das ist, glaube ich, etwas, was viele hier nicht kennen, wo wir aber sicherlich nachher auch nochmal 2, 3 Worte zu verlieren werden. Sonst aber vielleicht erstmal, wir reden natürlich mit jedem Gast, den wir hier haben, zuallererst eigentlich über die aktuelle Situation, weil wir da alle irgendwie davon betroffen sind. Und ja, mittlerweile hat sich das ja eigentlich für die meisten Tennisprofis doch irgendwie wieder so weit normalisiert, dass sie einigermaßen normal trainieren können. Wie sieht das denn aktuell jetzt gerade bei dir aus?
Ja, bei mir ist es aktuell jetzt auch so, dass wir eigentlich was trainieren können. Wir haben alles offen. Ich trainiere in der Tennisbase in Oberhaching in München. Und wir können hier alles nutzen, Gym, Tennisplätze draußen, innen. Also wir haben die volle Möglichkeit zum Trainieren und deswegen, das ist schon jetzt ziemlich cool, ja.
Also bist du auch jetzt die Zeit in Deutschland gewesen?
Genau, also ich fahre immer hin und her, bin unter der Woche eigentlich hier in München und am Wochenende fahre ich dann heim nach Liechtenstein und so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und dass es nicht ganz zu lange wird, diese Zeit zum Überbrücken. Pendel ich eigentlich immer hin und her.
War die Grenze offen zwischen Liechtenstein und Deutschland?
Ja, das war am Anfang sicher immer ein bisschen so spannend. Ich muss sagen, die ersten 2, 3 Mal, als ich über die Grenze bin, war ich ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, lassen Sie mich jetzt rüber. Aber ich hatte so eine Pendlerbescheinigung, so eine Arbeitsbewilligung, konnte man im Internet sich ausdrucken und ausfüllen, also irgendwie so ein offizielles Papier. Das musste hier mein Arbeitgeber von der Base, musste das ausfüllen und unterschreiben, und mit dem ging das zum Glück ohne Probleme. Also ich bin mit dem Papier, musste ich einfach an der Grenze zeigen. Das ist halt eine Riesenkontrolle. Musste ich das einfach zeigen mit meinem Pass, und dann war das zum Glück gar kein Problem. Aber ja, ist natürlich ein bisschen mühsam, weil jetzt braucht halt immer ein bisschen mehr Zeit, bis man über die Grenze kommt und so. Aber ja, mittlerweile sind die auch ein bisschen lockerer geworden. Und aber am Anfang war es sicher sehr spannend, aber es hat dann eigentlich ganz gut funktioniert.
Und für die Klugscheißer da draußen, ja, ich weiß selbstverständlich, es gibt keine Grenze zwischen Liechtenstein und Deutschland, sondern Katinka hat noch durch Österreich durch müssen. Ja, ist ja gut.
Genau. Ja, also man könnte natürlich auch direkt von der Schweiz nach Deutschland, aber ja, ist natürlich der einfachere Weg, genau, durch Österreich. Also ich musste eigentlich 2 Grenzen überfahren, zuerst Schweiz-Österreich, dann Österreich-Deutschland. Aber das ging dann ganz gut, ja.
Schade, Tobi, ich wollte dich gerade belehren. Aber
das habe ich genau gewusst.
Ja, aber wie ist denn das jetzt so momentan zu trainieren? Weil eigentlich kennt man das ja als Sportler allgemein nicht anders, aber ja auch wenn man Tennis spielt, man arbeitet ja immer irgendwie auf ein gewisses Datum hin, auf ein gewisses Turnier. Jetzt momentan hängt man ja so ein bisschen im luftleeren Raum. Verändert das auch irgendwie das Training? Sagt man jetzt zum Beispiel auch, naja, also jetzt nutzen wir mal die Zeit, um vielleicht auch gewisse Dinge in meinem Spiel einfach zu verändern, weil es sich gerade anbietet?
Ja, also es ist natürlich eine extrem schwierige Situation, aber was das Gute daran ist, es geht allen Spielern gleich, also alle haben genau das gleiche Problem, und es ist eine außergewöhnliche Situation, die so wahrscheinlich noch niemand hatte. Und jetzt aktuell versucht man einfach wirklich gut den Körper aufzubauen, immer wirklich das Level zu halten, nicht zu intensiv trainieren, aber auch nicht zu wenig, also wirklich da einen guten Mix zu finden und wirklich versuchen, an den Schwächen und an den Stärken jetzt wirklich intensiv zu arbeiten. Also jetzt kann man wirklich mal Zeit nehmen für die Sachen, für die man sonst nicht so viel Zeit hat. Und ja, und ich denke, dass wir dann sobald wir wissen, dass es wirklich um diesen Zeitpunkt losgeht, werden wir dann sicher so, ich würde jetzt mal sagen, 4 bis 6 Wochen davor wirklich anfangen, richtig intensiv zu trainieren und wieder dieses Match-Feeling auch aufzubauen und diese Intensität aufzubauen und so. Aber jetzt geht, glaube ich, einfach darum, dass man alles so beibehält, wie man es hat. Nicht, dass man zu wenig macht, nicht, dass man zu viel macht, sondern einfach da den guten Mix findet und versuchen einfach nicht durchdrehen, weil das ist schwierig. Man hat jetzt noch keine Ahnung, wann es losgeht. Aktuell ist es offiziell bis 31. Juli abgesagt, aber ja, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es dann anfängt. Also ich denke, dass vor Herbst nichts gehen wird. Und da muss man jetzt einfach wahnsinnig geduldig bleiben und nicht die Nerven verlieren, sondern sich jede Woche vielleicht Ziele setzen, und dann bringt man die Zeit schon rum.
Darf ich da einmal ganz blöd konkret nachfragen? Ich habe die Aussage jetzt die letzten Wochen von eigentlich allen Tennisprofis gehört. Was heißt das, nicht so intensiv, und wenn es dann losgeht, intensiv? Ich stelle mir immer vor, wenn man dann im Wettkampfmodus ist, dann kann man doch nicht so intensiv trainieren, weil man sonst fertig ist auf dem Court. Also wie viel trainierst du jetzt so quantitativ? Was heißt intensiv?
Ja, genau. Also jetzt ist halt so, also quantitativ trainieren wir viel. Also wir trainieren schon einige Stunden am Tag, aber mehrheitlich Konditraining, also Fitness wie Tennis. Also wir spielen vielleicht, ja, also einmal pro Tag sicher Tennis. Wenn es nötig ist, vielleicht dann am Nachmittag eine Runde Aufschläge und so. Aber ja, mehr wie eigentlich eine Einheit Tennis am Tag ist es nicht. Aber der Fokus liegt jetzt aktuell sicher mehr auf dem Fitnessbereich. Eben, weil wir werden noch so viel Tennis spielen in unserem Leben, und deswegen muss man jetzt da jetzt nicht wirklich wie Gestörte dran arbeiten. Also eben, man kann wirklich die 2 Stunden, die man am Tag spielt, wirklich gut nutzen für die Sachen, die man verbessern muss. Und dann, wenn es dann Richtung Wettkampf geht, glaube ich schon, dass wir dann wirklich das Tennispensum erhöhen werden und auch viele Matches, Trainingsmatches vielleicht reinpacken. Und weil du spielst ja so viel Tennis während einem Turnier oder während der Turnierzeit. Und das musst du da versuchen, wie es zu simulieren. Und deswegen werden wir das Tennispensum dann die kurz bevor es losgeht, sicher erhöhen und da intensivieren. Und dann wahrscheinlich den Kondi-Bereich ein bisschen zurückschrauben und dort nicht mehr im Kondi, vielleicht nicht mehr so intensiv, dafür auf dem Platz intensiver.
Ja. Perfekt. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man jetzt aus so einer Pause kommt, die ja nach wie vor noch nicht klar ist, wann die zu Ende ist, kann man sagen, dass man seinen Körper mal so richtig hat, nicht nur erholen, sondern in Form bringen können?
Ja, absolut. Also also jetzt kannst du wirklich an jedem Detail feilen. Also wenn du dir die Trainingsmöglichkeiten erlauben, kannst du wirklich, also eigentlich dein Körper, dein alles, dein Tennisspiel kannst du eigentlich in Perfektion ausarbeiten. Aber man muss natürlich auch immer in der Zeit gut aufpassen. Also du kannst dich auch im Training verletzen, deswegen ist es wichtig, dass man jetzt gesund durch diese Zeit durchkommt und wirklich versucht, für sich selber, also es ist ja auch alles sehr individuell, ja. Also die einen, die brauchen es, jetzt Vollgas Tennis zu spielen, die einen sagen, okay, ich fasse gar keinen Schläger an. Also es ist ja auch alles total individuell, aber für mich persönlich jetzt ist es jetzt so optimal, einmal Tennis und sonst Fokus aufs Kondi. Aber ich denke, man kann ja sich selber, also den Körper und alles, jetzt eigentlich schon optimal feilen und ready machen, bis es wieder losgeht.
Und es fühlt sich ja an, als wäre das bald 2 Jahre her, dass das letzte Mal offiziell Tennis gespielt wurde. Es sind ja aber gerade mal naja, 2 Monate, jetzt ein bisschen mehr als 2 Monate. Zeigt das nicht auch, dass es jedem Tennisspieler, jeder Tennisspielerin an und für sich gut tun würde, dass es jedem Tennisspieler und jeder Spielerin gut tun würde, wenn ihr wirklich im Rahmen der Saison den kompletten November und Dezember, wenn wirklich zwischendrin auch mal 2 Monate frei wären?
Das ist schwierig zu sagen. Also ich den Top-Top-Profis geht es ja eigentlich fast so. Ich meine, die sind ja schon ein bisschen früher fertig, wie die halt noch ein bisschen weiter hinten stehen, weil es da dann einfach keine Turniere mehr gibt. Und bei uns jetzt ITF-Turniere gibt es ja relativ lange. Also das kannst du ja eigentlich durchspielen. Und auch da muss ich sagen, ist, glaube ich, jeder ein bisschen ja individuell. Aber man muss natürlich schauen, ja, die Saison ist so lang. Also wenn es eine normale Saison ist, dann ist die so lange. Und da muss man natürlich schon einteilen. Da tut natürlich 6 Wochen, 7 Wochen, 8 Wochen Pause sicher ganz gut. Aber ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht so genau, weil ja irgendwie müssen ist jetzt auch das falsche Wort, aber ist das halt so, wenn man Tennisspieler ist, dass man halt fast durchspielt. Aber ich glaube, umso weiter du nach vorne kommst, umso mehr Pause kannst du dir auch schaffen. Ja, und wenn du weiter hinten stehst, habe ich schon das Gefühl, ist es ganz gut, in der Zeit vielleicht noch Turniere zu spielen, aber eben ist auch individuell, kommt auch immer darauf an, wie der Körper mitmacht. Aber ich würde sagen, 2 Monate Pause ist schon eine lange Zeit für einen Tennisspieler, ja.
Wo du es so indirekt schon angesprochen hast, mit den Spielerinnen, denen es natürlich ein bisschen besser geht. Wir haben ja im Herrentennis gerade eine Diskussion, die so innerhalb der ATP, aber eben auch unter Spielern geführt wird, wie es da mit der finanziellen Unterstützung aussieht und auch allgemein, ob man die Diskussion haben wir eigentlich immer, irgendwie auch was an den Preisgeldern verändern sollte. Man nimmt so aus dem Damentennisbereich auch von Seiten der WTA eigentlich medial relativ wenig wahr. Gibt es denn da irgendwie eine Diskussion unter den Spielerinnen vielleicht auch?
Ja, so wahnsinnig viel Insider-Infos habe ich da leider nicht, weil ich Anführungszeichen stehe ich nur 270 und das interessiert jetzt eine Top 100 Spielerin nicht wirklich, so muss man ja klar sagen. Aber es gibt sicher Diskussionen, auch für die Unterstützung jetzt für diese Zeit und so. Es hängt, glaube ich, alles sehr auch von der ATP ein bisschen ab. Also ich habe das Gefühl, dass die WTA schon nicht so unbedingt ihren eigenen Weg geht mit den, ja, also ich habe das Gefühl, dass die da sich immer ein bisschen so nach der ATP richten und so. Und dieses Thema ist extrem schwierig. Also ja, ich weiß da auch zu wenig, muss ich ehrlich sein. Und es gibt auch jetzt bei mir nicht, ich rede auch da, also ich habe da keine Connections zu irgendjemand, der da vielleicht mehr weiß oder der da irgendwie involviert ist oder so. Deswegen, ja, kann ich da eigentlich nicht wahnsinnig viel dazu sagen.
Also es gab niemanden von der WTA, noch die WTA als Organisation, die jetzt auf euch zugekommen wäre und gesagt hätte, ey, macht euch mal keine Sorgen, wir planen etwas Ähnliches, einen Player Relief Fund für die WTA, für die Position 150 abwärts?
Also das haben wir doch. Also das haben wir auf jeden Fall. Das ist ja aber, glaube ich, mit der ATP zusammen passiert. Also mit der, das sind ja diesen sieben, wie sagt man, den Head-Dinger, also Wimbledon, US Open, French Open, Australian Open, ITF, ATP und WTA, die sind ja da alle zusammengekommen für diesen Player Relief. Und da sind wir natürlich auch, also das wurde kommuniziert, also da sind wir schon involviert worden und da wird auch was passieren. Also das
auf jeden Fall. Da bist du auch Teil von. Weil
genau, ja.
Über Geld spricht man ja in Deutschland nicht, aber genau. Wenn ich mich auf die, trotzdem möchte ich es natürlich nutzen und die Frage stellen, wenn man sich auf so eine Sendung mit dir vorbereitet, dann guckt man natürlich auch immer die Player-Stats an und dann sagt man, Mensch, wie kann denn so eine Katinka von Deichmann durch das Jahr 2020 überhaupt durchkommen mit dem, was sie bisher dieses Jahr an Preisgeld gewonnen hat? Das reicht ja für 5-mal hin und her fahren zwischen Liechtenstein und der genau. Base in Oberhaching so ungefähr.
Ja, also das ist wirklich brutal. Also wie gesagt, wenn du jetzt ein guter Tennisspieler bist, Top 100, dann ist es jetzt nicht so ein großes Problem, weil da hast du schon ordentlich Preisgeld verdient. Aber ich würde schon sagen, jetzt also schon ab ja 150 fängt sicher an. Da wird es dann schon knapp. Also nicht, dass ich kann aktuell eh noch nicht von meinen Preisgeldern leben, aber es ist sicher so, dass wenn ich zum Beispiel Quali bei einem Grand Slam Turnier spiele, ist wenigstens schon mal ein bisschen ein Puffer drin, so dass ich wenigstens vielleicht das Training zahlen kann und so. Aber das fällt halt jetzt alles komplett weg. Und das ist ja natürlich jetzt wirklich eine extrem schwierige Situation für alle, die da ein bisschen weiter hinten stehen. Und ich habe das große Glück, dass ich wirklich coole Sponsoren haben, die auch mich jetzt in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Und ich glaube, dass andere vielleicht nicht dieses Glück haben und für die wird es richtig, richtig schwierig, weil wir können eh schon nicht von unseren Preisgeldern leben und jetzt haben wir noch nicht mal die Preisgelder. Also es ist wirklich eine Extremsituation und wirklich schwierig für ganz viele Spielerinnen und Spieler.
Was mir noch einfiel jetzt heute Morgen, bevor wir uns hier zur Aufnahme getroffen haben, ich hatte es ja zu Anfang gesagt, wir waren in der letzten Woche mal in Hörgrenzhausen und haben uns dieses Exhibition-Turnier angeschaut. Wenn man jetzt aber mal so guckt, was es jetzt so an kurzfristig organisierten Turnieren gibt, größtenteils ist das ja auch wieder eigentlich sehr männerdominiert. Also gut, der Deutsche Tennisbund lässt ja auch seine eigenen Damen in Turnierform spielen. Ich glaube, in Österreich ist es genauso. Aber weißt du da irgendwie was, ob da jetzt auch über den Sommer vielleicht noch mehr geplant ist, irgendwie von privater Seite über Akademien oder sonst wie, dass auch Damen mehr Spielpraxis noch irgendwie bekommen?
Ja, also ich weiß jetzt nur eben, dass es die Serie hier in Deutschland auch für die Damen jetzt dann irgendwann anfängt im Juni. In Österreich findet es auch für die Damen statt. Ich weiß, dass in Ungarn gespielt wurde, in Tschechien gespielt wurde. Die haben alle so, ja, so ein Turnier, so eine Exhibition-Turnier veranstaltet, so Preisgeldturniere. Das weiß ich und ich bin mir auch sicher, dass da jetzt, solange wir keine Turniere spielen können, dass da jetzt vermehrt immer neue Turniere kommen werden, neue Preisgeldturniere. Es wird wahrscheinlich im Anfang sicher nur national sein, vielleicht dann irgendwann mal europaweit, solange, ja, würde ich jetzt vielleicht mal tippen. Aber ich denke, da werden sich die Leute schon, die Organisatoren schon was einfallen lassen. Ich denke, dass da immer mehr und mehr kommen wird. Dann ist hoffentlich, findet die Schweizer Liga noch statt. Die ist die ersten zwei Augustwochen da. Hoffe ich drauf, dass die stattfindet. Dann hat man da nochmal ein paar Spiele und so. Aber ich denke, dass, ja, also auch die Damen zum Zuge kommen werden da. Und jetzt natürlich als Liechtensteinerin ist es ein bisschen blöd, weil ein nationales Turnier kann man nicht veranstalten, weil ich kann schlecht gegen mich selber spielen. Aber ja, es ist also ein bisschen blöd, deswegen hoffe ich, dass die Schweizer da irgendwie was organisieren, dass ich da vielleicht mitmachen kann, ja.
Tobi, wir müssen nach Liechtenstein. Wir treten mal ja. Als Doppel gegen Katinka an.
Es gibt noch Chancen auf dieser Welt, auch, ja, auch für uns. Du bist also die einzige Liechtensteinerin, die Tennisprofi ist. Ist das richtig?
Jein, also wir haben noch eine Jüngere, die ist, jetzt muss ich schnell rechnen, 19 Jahre alt und die versucht sich jetzt gerade ihr Ranking zu holen. Also die spielt jetzt 15.000er Turniere Und ja, ist jetzt kurz davor, ein Ranking zu kriegen. Ja, also sind eigentlich wir zwei. Also ich bin aktuell die Einzige mit einem BTA-Ranking, ja. Also, ja.
Und du hast dich schon in die Geschichtsbücher von Liechtenstein eingetragen, da du der erste Tennisprofi aus Liechtenstein warst, der es ins Hauptfeld eines Grand Slams geschafft hat. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Das ist richtig so, ja. Also ich bin die erste Liechtensteinerin, die Grand Slam Hauptfeld im Einzel gestanden hat, genau.
Wie lebt es sich damit? Ist das mehr Bürde oder mehr Ruhm?
Nee, also es ist schon, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie mein mega großes Ziel war, das zu erreichen. Also das Hauptfeld zu erreichen auf jeden Fall, aber das als erste Liechtenstein ist natürlich das Tüpfelchen auf dem I ist natürlich schon irgendwie ganz cool, ja. Das immer so, das wird sich ja nicht ändern, deswegen ist es irgendwie schon eine Ehre, also schon ganz cool, ja, muss ich sagen.
Ich könnte ja sagen, wie hoch ist der Druck von den Medien in Liechtenstein, dass du es jetzt wieder schaffen musst?
Ja, also die, da wir ja wirklich ein extrem kleines Land sind, kennt man sich ja relativ gut in Liechtenstein so und die sind da eigentlich voll lieb und so viel Medien haben wir jetzt in Liechtenstein auch nicht, also wir haben zwei Zeitungen und zwei größere Zeitungen und ja, die sind eigentlich ja, sehr freundlich und sehr lieb und ja, die unterstützen mich eigentlich nur, also geben mir keinen Druck und so, die unterstützen mich eigentlich, das ist eigentlich voll cool.
Nein, absolut, um dem Ganzen ein bisschen wieder eine ernstere Note zu geben. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ist das als Spielerin bei so einem Grand Slam Turnier, wenn man durch diese Quali da cruist und dann ist man in dieser Quali dritten Runde. Wie fühlt sich das an?
Ja, also
kleines ja, Endspiel, großes Endspiel, was geht da in einem vor?
Ja, also ich war hart nervös. Also ich habe schon die ganze Woche katastrophal geschlafen und Puls ganze Zeit, ich habe schon gemerkt, wie mein Herz schneller schlägt als normal und so und bin jede Nacht schon fünffach gewesen. Also ja, ich war super nervös und aufgeregt und gespannt, habe mich aber auf dem Platz richtig gut gefühlt. Also ich habe wirklich drei Top-Matches abgeliefert und ja, zum Glück konnte ich das dann auf dem Platz irgendwie einigermaßen kontrollieren. Aber ich muss sagen, so die Nächte davor und dann vor allem vor dieser dritten Runde, das war das erste Mal für mich, dass ich Grand Slam Quali dritte Runde stand und so. Und ja, dann noch gegen eine Gegnerin, die jetzt nicht so meinem Spiel entspricht, mit der ich eigentlich normalerweise nicht so viel anfangen kann. Ja, war das schon extrem aufregend. Also ja, man merkt so richtig, wie der Bauch sie zusammenzieht und ja, es ist brutal, was das mit einem macht. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in einem normalen Job solche Emotionen entwickeln kannst wie im Sport. Also das ist wirklich, also Wahnsinn. Auch wenn ich jetzt noch zurückdenke, kriege ich Gänsehaut. Das ist wirklich Wahnsinn, was das mit einem macht und wie aufregend und speziell das alles ist.
Sehr schön. Und ist es dann, wenn man dann im Hauptfeld erste Runde spielt, sind die Gefühle und die Nervosität dann die gleichen oder fällt man da erstmal auf ein wohltuenderes, ich will nicht sagen in ein Loch, sondern auf ein Niveau ab, wo man sich dann wohler fühlt oder bleibt das von der Spannung so?
Also besser wird's auf keinen Fall. Also, also ich war genau gleich nervös. Ich konnte mich auch also ich hatte das letzte Quali-Match am Freitag, konnte mich auch überhaupt nicht erholen übers Wochenende. Wir hatten dann zwei Tage Pause. Weil ja, es war für mich das allererste Mal und es war mein Ziel für so lange Zeit schon, das so der erste Step, so das zu erreichen und das dann wirklich erreicht zu haben, war einfach nur Wahnsinn und deswegen war alles mega aufregend und auf einmal hast du dann den Badge, der fürs Hauptfeld zählt und so und ja, das war alles wirklich, war halt Neuland für mich und deswegen hat sich da eigentlich überhaupt nichts beruhigt bis zur ersten Runde Hauptfeld.
Und es ist ganz, ich finde das sehr schön, wenn du so offen und frei sozusagen einen da auf diese Reise mitnimmst und wenn man sich währenddessen, was ich hier parallel gerade tue, nochmal die Ergebnisse dann anguckt, dann stellt sich natürlich jetzt, um das noch auf den Höhepunkt zu treiben, für mich die Frage, und dann cruist du dort durch den ersten Satz, gewinnst den 6-1 und im zweiten verlierst du im Tiebreak. Das muss ja auch nochmal eine Achterbahn der Gefühle gewesen sein, oder?
Ja, also es ist auch da Wahnsinn, was das mit einem machen kann. Also es war sozusagen mein schönstes Match meiner Karriere, aber auch mein schlimmstes am Ende. Also wirklich, da war von alles mega toll bis alles mega schlecht dabei. Und ja, ich habe gespielt, wirklich, ich habe gespielt wie Steffi Graf, so ungefähr habe ich mich gefühlt. Ich habe im ersten Satz wirklich nichts anbrennen lassen, habe genau das gemacht, was wir trainiert haben und wirklich alles im Griff gehabt. Aber an diesem Tag, also ich war nicht die, also ich habe dann den dritten Satz aufgegeben. Ich war nicht die Einzige, die an diesem Tag Mühe hatte. Es war so wahnsinnig heiß und so wahnsinnig schwül. Also das kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war. Und eben, ich war eh schon ein bisschen durch von der Quali und so und ja, bin eh ein bisschen emotionaler Menschen. Hat alles sehr viel Kraft gekostet. Und dann wirklich in diesem ersten Satz hatte die andere gar nichts zu melden. Und das war echt cool. Ich habe echt gut gespielt. Und zweiter Satz wurde ich immer müder und ich habe schon gewusst, oioioioi, das kann auch richtig heiter werden. Bin trotzdem dran geblieben, ja, und dann natürlich einen Tiebreak zu verlieren, ist natürlich extrem bitter. Also ich war 6-5 vorne, glaube ich, und dann sogar irgendwie 30-15 oder so. Also es haben mir 2 Punkte zum Sieg gefehlt. Ja, natürlich wahnsinnig bitter, ja. Also ja, es hat mega weh getan im Nachhinein, aber ich muss auch sagen, es war ein super schönes Erlebnis, trotz allem. Ich habe alles gegeben, ich habe alles auf den Platz gelassen. Es ging am Schluss nicht mehr. Ich hatte Ganzkörperkrämpfe. Man musste mich wirklich vom Platz tragen. Also es war auch so schön, es war es leider eben auch so schlimm, aber trotzdem ein Match, was ich nie vergessen werde. Und ich weiß, dass ich fähig bin, noch weiterzukommen in einem Grand Slam Turnier und das ist sehr wichtig gewesen für mich zu wissen. Und ja, ich weiß, was ich kann, deswegen habe ich mich danach nicht unterkriegen lassen. Was natürlich noch ein weiter bitterer Punkt gewesen ist, wenn ich dieses Match gewonnen hätte, hätte ich im Arthur Ashe Stadium gegen Sloane Stephens spielen können, weil die
Nein.
Titelverteidigerin war. Das war ein bisschen ein weiterer bitterer Aspekt, aber mein Gott, ich kann es nicht mehr ändern. Deswegen habe ich trotzdem also nur das Positive da mitgenommen und war trotzdem ja mega mega schönes Erlebnis und natürlich auch war ich danach noch heißer, wie ich eh schon bin, auf mehr und auf mehr solche Erlebnisse und ja, deswegen ist alles gut.
Oh, grandios. Ich danke dir für diese Reise, Katinka. Tennis bloody hell, ja. Fantastisch.
Ja.
Vielleicht noch so als Nachfrage, mit welchem Umfeld warst du denn damals eigentlich vor Ort? Weil so der normale Tenniszuschauer kennt ja immer diese vollen Boxen, aber wie ist das eigentlich so gerade in der Woche, wenn man dort Quali spielt? Hat man da zumindest irgendjemanden dabei oder hast du vielleicht sogar auch doch ein kleines Team, das dich da irgendwie begleitet hat?
Ja, bei uns war es jetzt, ist es, also eigentlich immer beim Grand Slam Turnier ist es halt voll cool, weil in der Tennis Base trainiere ja nicht nur ich, also ich als einzige Frau, aber sonst halt die ganzen Jungs noch. Und da waren wir natürlich ein Riesenteam. Also wir waren, ich muss gerade überlegen, sicher 3, 4 Trainer und 5, 6 Spieler, die von der Tennis Base dort waren. Und ja, wir waren ein recht großes Team und es war eine richtig coole Stimmung. Also jeder war für jeden da und hat super viel Spaß gemacht und die Atmosphäre war richtig cool. Und ja, das war sehr unterstützend. Und was cool war, man kann ja bei der Quali coachen, also offiziell coachen. Und das hat natürlich auch extrem geholfen, dass ich da mich immer mit meinen Trainern unterhalten konnte. Und ja, also wir waren da ein richtig großes Team und es war eine richtig coole Stimmung. Und dann, als ich mich qualifiziert habe, habe ich dann meiner Mami gesagt, sie soll jetzt doch bitte unbedingt hierher kommen, nach New York fliegen. Und das war aber richtig cool. Die ist dann nach New York gekommen. Leider nur für 2 Tage. Also sie ist am Sonntag angekommen und am Dienstag sind wir wieder zurückgeflogen. Aber ja, das war richtig schön.
Na gut, das ist ja leider immer die Gefahr, dass das nicht wirklich planbar ist, wie lange man
Genau.
dann vor Ort ist. Das ist ja eigentlich bekannt. Von daher wird wahrscheinlich dann auch der Vorwurf nicht allzu groß gewesen sein, denke ich
Ja,
mal.
alles, das war alles gut.
Ähm, Ja, was wir auch eben schon angesprochen haben, Tennisspielen für Liechtenstein, da ist mir natürlich aufgefallen, dass du auch zahlreiche Fed Cup-Partien für Liechtenstein gemacht hast. Was ich aber auch gesehen habe, und das hatte ich zu Anfang schon angesprochen, du hast sogar mal eine Goldmedaille gewonnen im Doppel bei den Spielen der kleineren Staaten. Was hat das an sich vielleicht erstmal für den sportlichen Wert? Also was für Niveau, was für Gegnerin hast du da gehabt? Und was hat das auch emotional denn für dich bedeutet, so eine Goldmedaille zu gewinnen? Weil letztendlich ist es dann ja doch auch einfach ein Turniersieg, den man sich holt.
Ja, also das gibt's eben bei uns. Das sind die Olympischen Kleinstaatenspiele, heißt es. Und da kommen alle Staaten von Europa, die unter 1 Million Einwohner haben, zusammen. Also es ist zum Beispiel Montenegro, Island, Luxemburg, San Marino, Andorra und so weiter. Das sind so plus minus 11, 12 Nationen und vielleicht auch mehr, ich weiß jetzt gerade auswendig nicht. Und das ist fürs Land Liechtenstein ein sehr, sehr wichtiges Event und auch ein großes Ding. Und also als ich so noch ein bisschen jünger war und war das für mich auch das Highlight. Es ist immer alle 2 Jahre findet es statt und war das auch ein mega Highlight für mich und so. Und vor allem mit den anderen Sportlern aus Liechtenstein zusammenzukommen. Also es ist auch immer eine coole Geschichte mit einem großen Team und auch mal mit anderen Sportlern, nicht nur Tennisspielern zusammen zu sein. Also es ist also wie eine verkleinerte Olympische Spiele, muss man sich das vorstellen. Und ja, das hat immer super viel Spaß gemacht und hat jetzt leider für mich, für einen Tennisspieler halt, also es bringt nichts, ist auch falsch gesagt, aber halt gibt halt keine Weltranglistenpunkte, nichts. Deswegen, aber dabei sein ist natürlich voll cool und ich war 4-mal oder so dabei und konnte eben im Einzelstil beim Doppelgold holen und ja, das hat super viel Spaß gemacht und ist eben fürs Land sehr wichtig. Und jetzt aktuell spiele ich es aber nicht mehr, weil es erstens mal immer mit den French Open überlappt und ja, weil es halt einfach für mich persönlich als Tennisspielerin jetzt nicht so viel bringt, weil es eben keine Punkte gibt und so. Und aber es war sicher eine voll coole Erfahrung und eine super Stimmung im Team, ja.
Ich hatte nämlich gesehen, dass du 2011 die Goldmedaille mit Stefanie Vogt zusammen auch in Liechtenstein geholt hast und ihr dann ja sogar auch noch das Finale gegeneinander bestritten habt.
Genau, also das war auf jeden Fall ein super spezieller Moment und auch ein Moment, den ich nicht vergessen werde, weil wir haben sehr, sehr selten die Gelegenheit, in Liechtenstein Tennis zu spielen, ein ernstes Match zu spielen, also ja, praktisch nie. Und das war damals echt eine coole Sache, dass Steffi Vogt, sie war eigentlich die beste Tennisspielerin in Liechtenstein. Sie stand 137, glaube ich, bestes Ranking. Und sie war damals so ein bisschen mein Vorbild aus Liechtenstein und auf die ich hochgeschaut habe. Und ja, und dann, sie war damals noch aktiv und dass wir dann beide es ins Finale geschafft haben, vor Heimpublikum in Liechtenstein spielen zu können und unser Bestes zeigen zu können. Das war, also war echt ein sehr schöner Moment. Und dann noch doppelt zu gewinnen, die Goldmedaille zu holen, wie gesagt, in Liechtenstein, das war richtig cool. Und ja, hat uns auch sehr stolz gemacht, endlich mal uns so ein bisschen präsentieren zu können und zeigen zu können, was wir können. Und natürlich ist es jetzt schon eine lange Zeit her, aber ja, trotzdem immer noch eine super gute Erinnerung. Und ja, hat uns schon sehr stolz gemacht, auf jeden Fall.
Und ihr habt ja auch zusammen Fed Cup gespielt für Liechtenstein. Bis 2016 hatte ich gesehen. Das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass sie dann wahrscheinlich ihre Karriere beendet hat. Oder genau. Warum ist Liechtenstein jetzt nicht mehr beim Fed Cup vertreten?
Genau, also damals waren es dann zu irgendeinem Zeitpunkt eigentlich nur noch Steffi und ich, die wirklich gespielt haben und also Tennis gespielt haben auf Weltniveau. Und wir waren sozusagen das Fed Cup-Team, 2 Leute. Wir hatten eben immer unsere junge Spielerin noch dabei als Ersatz und haben, ja, und sie hat dann nach den Olympischen Spielen in Rio hat sie den Rücktritt bekannt gegeben 2016 und deswegen hatten wir dann auch kein Fed Cup Team mehr eben, weil da war ich dann ganz alleine und ja, wir haben oft gespielt und sogar einmal wirklich richtig erfolgreich und auch das ist, glaube ich, ein ganz gutes, kann man auch gut zeigen in unserem Palmarès. Also das ist wirklich Auch darauf können wir, glaube ich, sehr stolz sein, dass wir das als Liechtenstein mit so einem kleinen Land erreicht haben, dass wir dort in die Afrika-Europa-Zone 1 vorgestoßen sind. Also das ist eigentlich die Gruppe unter der Weltgruppe. Und da waren dann richtig gute Spielerinnen dabei. Und wir standen damals Ranking, ich war vielleicht, ich weiß es nicht mehr, vielleicht 350, 400. Und sie stand vielleicht ja so 200 oder so und haben es trotzdem geschafft. Also das war sicher ein sehr großer Erfolg auch.
Zumal dadurch, also korrigier mich, aber in dieser Weltgruppe 1 ist es ja nämlich auch so, dass man wirklich Heim- und Auswärtsspiel hat, ne? Weil in der Zone drunter spielt man doch, glaube ich, immer in Turnierform mit 4 anderen Nationen an einem Ort.
Nee, also bei uns, bei den Damen, ist Afrika Europa Zone 1 immer noch so Gruppenspiele.
Achso, auch noch Gruppe, okay.
Genau, auch noch Gruppenspiele. Ich glaube, bei den Herren ist es, glaube ich, sogar Heim- und Auswärtsspiel. Aber bei uns sind es noch so Gruppenspiele, das fand damals in Budapest statt. Da spielst du halt die ganze Woche durch, hast glaube ich 3 Gruppenspiele und dann kommst du darauf an, ob du am Samstag für den Aufstieg oder gegen den Abstieg spielst. Und ja, also bei uns waren alle Teams waren zusammen, alle Länder waren zusammen in Budapest, genau.
Ja, weil darauf wollte ich nämlich hinaus, weil du gerade sagtest, das war damals 2011 was Besonderes, dass ihr in Liechtenstein spielen konntet, ein ernsthaftes Match, weil das ja nämlich dadurch komplett fehlt, dass man mit dem Fed Cup Team ja quasi eigentlich nie wirklich ein Heimspiel haben kann.
Genau, ja, also das wird, wird wahrscheinlich, man weiß es nie, aber wird wahrscheinlich nie passieren, außer man kommt in die Weltgruppe. Aber eben, das ist aktuell nicht möglich. Das ist halt so, es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, ja, Liechtensteinerin zu sein. Also das ist sicher ein Nachteil, dass wir keine eigenen Turniere haben, dass ich eigentlich nie die Möglichkeit habe, Heimpublikum zu haben. Jetzt auch, ich sage jetzt einfach bei einem normalen Turnier, das ist sicher ein großer Nachteil, aber ich habe sicher auch viele Vorteile, eben, dass vielleicht mal die Möglichkeit besteht, Olympische Spiele zu spielen, dass ich, ja, gute Möglichkeiten auch vielleicht sponsoringmäßig habe, ich weiß es nicht. Also es gibt alles Vor- und Nachteile.
Katinka, ich weiß, du musst jetzt gleich noch weiter und deine Zeit ist leider beschränkt. Wir müssen dann wahrscheinlich irgendwann noch mal einen zweiten Termin machen, wo wir all die Themen noch mal aufgreifen, die wir heute nicht besprechen können. Aber vielleicht eine letzte Abschlussfrage noch. Würden wir jetzt mal sagen, wir setzen uns so in 2 Jahren wieder zusammen. Der Tenniszirkus hat auch irgendwann wieder Fahrt aufgenommen. Da gehen wir jetzt mal ganz positiv von aus. Wo würdest du in 2 Jahren gerne sportlich stehen?
Ja, auf jeden Fall Top 100. Also das ist sicher mein größtes Ziel. Also ich sage mal, das erste große Ziel ist auf jeden Fall Top 100 zu sein. Und danach werde ich mir dann, kommen dann die nächsten Ziele. Aber doch, auf jeden Fall in 2 Jahren Top 100. Das ist auf jeden Fall das, was ich schaffen möchte. Und ich bin auch sehr, sehr positiv immer gestimmt. Und ich weiß, was ich kann. Und deswegen immer Vollgas geben, volle Kraft voraus. Und dann ist vieles möglich. Ich glaube, wenn man hart arbeitet, immer alles probiert, das Beste gibt, jeden Tag wird man auch eines Tages dafür belohnt und das ist meine Einstellung, deswegen gebe ich auch jeden Tag Vollgas und bin mir sicher, dass ich das eines Tages schaffen werde.
Und wer dich da virtuell quasi begleiten möchte, wo findet man dich in den sozialen Netzwerken, allgemein im Internet?
Also am aktivsten bin ich auf Instagram. Auf Facebook habe ich auch eine Page, da bin ich jetzt leider nicht mehr so viel aktiv gewesen, aber die existiert auch. Und dann habe ich noch eine Homepage, katinkavondeichmann.com. Da weiß man auch immer, wo ich gerade spiele und mein aktuelles Ranking und so. Das sind so sicher die drei größten Sachen, ja.
Ja, da schaut definitiv vorbei. Gerade die Webseite habe ich auch schon
sehr
gemacht.
Gerne.
Fand ich sehr, sehr interessant. Ja, Katinka, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Ich danke euch.
Glaube ich, gerade die Reise zu den US Open sehr, sehr interessant und hörenswert für alle. Ihr könnt uns natürlich auch folgen. Tennisproleten findet ihr überall bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Das Wichtigste ist natürlich, damit ihr diesen Podcast hören könnt, im Podcatcher abonnieren eures Vertrauens. Da findet ihr uns auch überall, wisst ihr ja. Schreibt uns da gerne auch Bewertungen. Gebt das an eure Freunde weiter, dass es diesen Podcast gibt, dass er hörenswert ist. Und sonst hören wir uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Auch da werden wir einen Gast haben. Ich würde einfach sagen, bis dahin macht's gut und tschüss.